Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Thema von Männlichkeit begonnen und ich möchte das schon langsam dann fortsetzen, dort dazu bringen, darüber zu sprechen, über die Ebene der Paarbeziehung. Nun mache ich hier einen kleinen Einschnitt drinnen aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich, um das erklären zu können, aus seelsorgerlicher Sicht etwas zuerst einmal anderes erklären muss, nämlich die Entwicklungsphasen eines Menschen. Ich habe bemerkt, und das hat mir jetzt jemand erzählt, nämlich, dass in Deutschland im Gymnasium es das Fach Psychologie gar nicht gibt. Das wundert mich als Österreicher natürlich gewaltig, weil das ist bei uns im letzten und vorletzten Jahr des Gymnasiums ein Pflichtgegenstand und ein bisschen was lernen die Leute ja doch. Erlauben Sie mir heute, Sie ein bisschen einzuführen in die tiefenpsychologische Sicht der Entwicklungsphasen eines Menschen. Und ja, ich hoffe, das interessiert Sie. Und ja, wenn nicht, dann hören Sie einfach beim nächsten wieder zu, wenn es dann um Paarbeziehung geht und um die Dynamik von Paarbeziehungen im Zusammenhang mit dem Kindlichen. Also, ein Kind kommt auf die Welt. Kinder, die auf die Welt kommen, sind sehr, sehr witzige kleine Lebewesen. Sie können weder richtig schauen, noch richtig hören, noch überhaupt irgendwas. Eigentlich spüren sie nur, irgendjemand hat mir jetzt mal gesagt, wahrscheinlich riechen sie auch sehr gut, aber ihre Sinne funktionieren noch nicht richtig. Und dementsprechend funktioniert ihre ganze Wahrnehmung der Welt und ihres eigenen Lebens noch nicht richtig. Das zieht jetzt etwas ganz etwas Eigenartiges nach sich. Dieses Kind wird in den ersten paar Wochen seines Lebens nämlich gar nicht wissen, wer es ist. Sprich, ein Kind, das liebevoll getragen wird, kuschelt sich rein, riecht Mama, Papa, hört den Herzschlag, alles ist fein, alles ist wunderbar, das hat glaubt, dass alles, was gut ist, zu ihm selbst gehört. Wenn es dagegen Bauchweh hat oder Hunger hat, dann hat es das Gefühl, jemand anderer tut mir weh. Also ein Mensch, der auf die Welt kommt, weiß noch gar nicht, wo sein Körper endet. Alles Gute gehört zu mir, alles Schlechte gehört nicht zu mir und da tut mir jemand was. Deswegen schreie ich um Hilfe, damit mein gutes Ich sozusagen wieder da ist. Das sind dann die Eltern, die das Kind kuscheln. Das ist eine ganz witzige und wunderbare Geschichte und in Wirklichkeit habe ich Ihnen auch schon gesagt, was ich Ihnen in Wirklichkeit auf Ihre Kinderchen rate, bitte tragen Sie es um. Eigentlich die ganze Zeit. Solange die klein sind, lassen Sie es auf der Schulter hängen. Jeder Mensch wird instinktiv ein Kind auf die linke Seite nebenbei nehmen, damit es den Herzschlag hört. Und das ist das Beste, was Sie auf der ganzen Welt und jemals im Laufe aller Erziehungsmethoden überhaupt tun können, ein Kind warm zu tragen. Also am besten wirklich auf der bloßen Haut und die können auch ruhig im Bett daneben liegen. Junge Eltern haben dann immer panische Angst, sie würden das arme Kind zerdrücken. Ich darf Ihnen versichern, es ist vollkommen unmöglich, da sind unsere Instinkte gut genug. Also die erste Phase des menschlichen Lebens heißt im psychologischen, besser gesagt psychotherapeutischen Jargon das sogenannte Lust-Ich, besteht darin, alles was gut ist, gehört zu mir, alles, was schlecht ist, gehört nicht zu mir. Und hier in diesem Phase, das dauert nur 2 bis 3 Wochen, die ersten 2 bis 3 Wochen nach der Geburt, in Klammer, wenn das Kind ausgetragen wurde bis zum richtigen Geburtstermin, also diesen Reifezustand schon erreicht hat, sonst verlängert sich's, wenn dieses Lust-Ich ganz positiv bestärkt wird, also ganz viel tragen, ganz viel Liebe, ganz viele gute Gerüche, sanfte Musik, nichts Lautes, kleine Kinder erschrecken, furchtbar. Eine weitere Sache, sie sollen dauernd die Stimmen der Eltern hören. Sie brauchen nicht versuchen, neben einem kleinen Kind besonders leise zu sein. Das kriegt nämlich in dem Moment Panik, wenn es nichts hört, weil dann glaubt es, es ist alleinig. Weil in dem, wenn die Stimmen der Eltern und auch anderer Menschen zu hören sind, das passt dann schon. Dann ist der Rest des Lebens zu, sagen wir mal, 90% schon gut. Lassen Sie sich niemals einreden, dass mein Kind in diesem Alter schon regelhaft erziehen müsste. Es hat ja nicht einmal ein Verständnis dafür, wo der eigene Körper beginnt und endet. Das Regelverständnis 0000000. Das kommt erst viel, viel, viel später. Alles, was ein Kind nach der Geburt braucht, ist Wärme, Leben und getragen werden. Wenn das jetzt optimal alles klappt, dann kann das Kind witzigerweise schon mit 3 Monaten mit der ersten großen mit der ersten großen Lernphase seines Lebens beginnen. Und diese erste große Lernphase des Lebens besteht darin, zu entdecken, wo hört denn mein Körper auf? Also das ist dann, mir tut der Bauch weh und das ist mein Bauch. Bis das ausgreift ist, dauert das nur 2-3 Jahre. Wurscht, jetzt ist der Beginn da. Das ist jetzt was unglaublich Wichtiges, denn das Kind lernt nun zum ersten Mal eine Abgrenzung. Es wird sich in seinem späteren Leben niemals um Abgrenzungen bemühen müssen, sondern ein offener, freundlicher Mensch sein können, der darauf vertraut, im Notfall grenze ich mich schon ab. Wenn jetzt in dieser Phase für das Kind klar geworden ist, da höre ich auf. Für die Mutter nun oftmals eine ganz große Herausforderung, eine gewaltige Herausforderung, dieses Kind, das gerade noch empfunden wurde als Teil des eigenen Leibes, als etwas anderes, als ein Gegenüber zu verstehen. Hier kommen jetzt schon die Väter rein. Väter tun sich logischerweise damit viel, viel leichter, aus dem einfachen Grund, weil ja dieses Kind nicht Teil des eigenen Körpers war, und können dieses Kind sehr viel leichter und mit unglaublich viel Freude als eigenständiges Lebewesen akzeptieren, weil es für den Vater, der es ja nie in sich drin gehabt hat, von vornherein ein Gegenüber ist. Hier sehen wir schon die große Grundbedeutsamkeit der Tatsache, dass ein Mensch Vater und Mutter braucht. Die Mutter als der Urgrund, in dem er immer flüchten kann. Der Vater als das Gegenüber, das regelhaft ist und unglaublich stärkend, gerade deswegen, weil ich ein Gegenüber habe. Das sind jetzt natürlich wiederum nur Grundtendenzen. Das vermischt sich dann alles irgendwie miteinander. Einmal. Das nennen wir die erste Phase, die narzisstische Phase. Das ist jetzt nichts Böses, das hat jeder Mensch, und wenn das alles unglaublich gut funktioniert, dann haben wir nachher einen ganz selbstbewussten, auf sich selbst vertrauenden, in seine Umwelt hin hervorragend abgegrenzten Menschen mit 95 vor sich. Auf der anderen Seite sind in dieser Phase, wo dieser kleine Mensch natürlich im höchsten Maße auch Störungen ausgesetzt ist, ganz, ganz, ganz fragil ist, die größten psychischen Störungen des menschlichen Lebens, im späteren menschlichen Leben hier drinnen liegen. Das heißt, wenn der primäre Narzissmus, also das Lust-Ich, gestört wird, wenn hier nicht Liebe, Wärme, guter Geruch, Geborgenheit, Getragensein da ist, dann drohen die schwersten möglichen psychischen Störungen, nämlich die psychotischen Störungen, nämlich dass ein Mensch unter Umständen in seinem späteren Leben wirklich nicht lernt, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Die in letzter Zeit explosionsartig sich vermehrenden, schweren, mit unglaublich viel Leid erfüllten Borderline-Erkrankungen gehören in diesen Bereich hinein, in einen ganz, ganz, ganz frühen Bereich. Deswegen auch in der Psychotherapie gerne der Begriff der Frühstörung. Frühstörungen beziehen sich also auf ganz grausige Erlebnisse eines kleinen Menschen innerhalb seiner ersten 3 Lebenswochen. Da kann es dann passieren, dass ein Mensch wirklich nicht weiß, wer er ist. Der nimmt dann wie ein Schwamm auf alle anderen Gefühle von anderen Menschen und kann dann einfach plötzlich glauben, er ist der andere. Also mir ist es schon passiert, als Pfarrer mit Borderlines zu tun zu haben. Die sind mit mir in Kontakt gekommen und in diesem Moment waren die total fromm. Ich habe es ihnen auch geglaubt. Sie haben einfach mich kopiert. Eine Erkrankung, die heute Gott sei Dank therapierbar ist, die aber zu den schwersten seelischen Erkrankungen überhaupt gehört, wenn ein Mensch immer nur sein Gegenüber einfach kopiert, weil er nicht weiß, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Nun gehen wir mal davon aus, dass hier alles sehr gut läuft. Dieses Kind lernt das Vertrauen in die Welt im Narzissmus. Ich werde genug bekommen und ich bin ich. Natürlich ist für so ein kleines Kind das Nährende, Pflegende, Schützende, Tragende das Wichtigste. Wir werden dann erst später sehen, dass Störungen auf dieser Ebene natürlich dann auch später Beziehungsstrukturen nach sich ziehen, wo es wiederum primär ums Nährende, Schützende geht, das heißt um den Übervater, um die Übermutter, die dann im späteren Leben gesucht wird, um etwaige aufgetretene kindliche Störungen auf dieser Ebene wieder auszugleichen. Dann kommt einmal diese wunderbare Phase, wo alle Eltern in ihre Kinder total vernarrt sind. Das ist so ein erstes Lebensjahr, erster Geburtstag bis zu anderthalb. Die sind ein Traum. Die sind nur lieb, die sind nur glücklich. Natürlich, wenn das Narzisstische mal gut abgedeckt wurde. Und dann mit 2 Jahren geht's los. Dann kommt das Nein. Das Nein des Kindes, die Trotzphase, das Kind, das tobt und brüllt und schreit, sich auf den Boden wirft, mit hochrotem Gesicht tobt. Das ist jetzt in der Erziehung wahrscheinlich die schwierigste Phase überhaupt, aus einem ganz einfachen Grund. Man darf dem Kind sein Nein nicht nehmen. Man muss ihm gleichzeitig aber vermitteln, ich weiß es besser, du kannst mir noch immer narzisstisch vertrauen, es gibt Dinge, die weißt du noch nicht, aber dein Nein als Mensch akzeptiere ich. Diese Phase, die gleichzeitig funktioniert mit der Fähigkeit eines Kindes, selber aufs Klo zu gehen, also Kontrolle auszuüben über den eigenen Körper, über das, was rausgeht, nennen wir deswegen ganz einfach die anale Phase. Wenn diese Phase jetzt wirklich gut funktioniert, so haben wir einen Menschen, der Kontrolle ausüben kann, aber nicht muss. Also jemand, der in einer Situation sagen kann, na oder ja, weil das nämlich seelisch immer das Gleiche ist. Die Fähigkeit, ja zu sagen, ist gleichzeitig die Fähigkeit, nein zu sagen und umgekehrt. Die Phase ist für die Eltern wirklich nicht lustig, weil dieses gerade noch so entzückende Kind verwandelt sich teilweise in ein tobendes, schreiendes Irgendwas, wo man gar nicht mehr weiß, was habe ich bis jetzt falsch gemacht. Ich sage Ihnen eins, wenn das Kind das durchzieht, haben Sie bis jetzt alles richtig gemacht. Zweite Grundregel in der Kindererziehung, wenn sich ein Kind traut, Ihnen gegenüber wirklich den Hammer raushängen zu lassen, dann liebt es sie und es hat ganz viel Vertrauen, dass sie es nicht verstoßen werden. Das ist nämlich das wirklich Wesentliche dabei. Geht diese Phase nun daneben? Also in der Zeit Freuds, 1900 war es so, man hat die Kinder unglaublich früh auf den Topf gesetzt und gequält und bestraft, wenn sie wieder in die Hosen gemacht haben oder in die Windel gemacht haben. Dann habe ich jemanden, der zu viele Zwänge hat, der die Kontrolle übertreibt. Also übertreibt sie sowohl in Bezug auf die anderen als auch in Bezug auf sich selbst. Und jetzt dann, wenn es wirklich gewaltig daneben gegangen ist, dann glaubt dieser Mensch, dass seine ganze Welt aus Zwängen besteht. Wir haben dann einen Zwangsneurotiker. Die sind in Wirklichkeit nicht so lustig, wie sie öfter im Filmen dargestellt werden, sondern ganz, ganz, ganz arme Leute. Die können zum Beispiel den Raum nicht verlassen, ohne dass sie 3-mal an jede Wand tippen. Der Zwangsneurotiker glaubt, es ist so, er kann den Raum nicht verlassen, wenn er diese Kontrolle nicht ausübt, weil dieser Raum übt eine Kontrolle über ihn aus. Er kann allen Ernstes nicht hinaus. Seine Lösung ist, ich muss also zum Beispiel jede Wand 3-mal antippen, dann geht das. Jeder von uns, der mal über eine gepflasterte Straße gegangen ist, hat einen ganz leicht zwangsneurotischen Aspekt mal gehabt. Wir versuchen alle prinzipiell, nicht auf die Fugen zwischen den Pflastersteinen zu treten. Also wenn die groß genug sind, das hat in Wirklichkeit einen ganz anderen Grund. Wir treten als Menschen, wenn wir barfüßig durch die Savanne rennen, nicht gern auf Boden spalten, weil da könnte zum Beispiel ein Skorpion oder sonst was drinnen sein. Das wird ihnen normalerweise wurscht sein, alle Kinder haben das immer gespürt. Positiv an dieser Phase, wenn sie gut geregelt ist, ist eben diese Ebene über sich selbst und die Umwelt Kontrolle ausüben zu können, aber nicht zu müssen. Geht die Phase daneben, so haben wir dann eine Person, die pausenlos Kontrolle ausübt, das ist der Tyrann. In der Zeit Sigmund Freuds wurde zum Beispiel auch der Sadomasochismus in diese Phase hineingetan und damit haben sie natürlich schon das Problem, Personen, die in der analen Phase Störungen erlitten haben, die haben nachher eine hohe Tendenz zu zwanghaften Beziehungen, zu Beziehungen, wo das Gegenüber pausenlos mit Regeln beworfen wird, herabgewürdigt wird, wenn es diese Regeln nicht befolgt, genauso wie es der Mensch selber erlebt hat in seiner Kindheit. Interessanterweise hat sich die Hauptproblematik der analen Phase heute komplett ins Gegenteil verändert. Schauen Sie einmal in einen Supermarkt hinein. Da haben Sie diese kleinen, widerlichen Mistviecher, die sich schreien, auf den Boden werfen und die Mutter steht blöd daneben. Im Extremfall lässt die sich sogar schlagen. Das heißt, dem Kind wird das regelhafte Lernen verweigert. Das ist eine der brutalsten Dinge, die überhaupt passieren können. Ein solcher Mensch kommt darüber nicht hinaus. Er kann etwas nicht aufbauen. Und das ist ganz, ganz, ganz Wichtiges. Er kann den Begriff oder die Tatsache des sogenannten Über-Ichs nicht aufbauen. Ich habe mal in Gallnerkirchen gearbeitet. Gallnerkirchen ist ein wirklich wunderbares Behindertenheim. Wenn Sie mit Behinderten, geistig Behinderten, mehrfach behinderten Menschen arbeiten, dann, genau dann bekommen Sie einen Eindruck, wie unglaublich massiv in uns der Sexualtrieb ist. Das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, was dort abgeht. Das hängt damit zusammen, dass diese Menschen nicht aufgrund ihrer Behinderung nicht imstande waren, ein Über-Ich auszubilden. Über-Ich ist ein Filter, dem triebhaften, das in uns drinnen mit unglaublicher Kraft tobt, gegenüber einfach diese Triebimpulse abfiltert. Wenn wir heute Situationen haben, da werden Jugendliche dann kommen ins Jugendgefängnis, weil sie aus dem Nichts heraus jemand anderen den Schädel eingeschlagen haben, dann ist das fehlendes Über-Ich. Denen wurde nicht vermittelt eine Regelhaftigkeit, die ins Unbewusste hineingeht. Ich gebe nicht jedem Trieb nach. Das wird gefiltert. Heute leben wir in der Gesellschaft, wo das größte Problem der analen Phase darin besteht, dass Menschen gerade diesen Filter, im Psychologendeutsch über ich, entwickeln, sprich nicht entwickelt haben. Das kommt dann auch natürlich zu sexueller Verwahrlosung in dem Sinn, da gibt's diese Mädeln, ich habe solche Sachen wirklich miterlebt, da sagt einer zu dem Mädel ganz einfach, geh mal ficken, und die sagt, ja, ohne irgendwie auf ihre eigene Seele, auf ihr eigenes Wohlfühlen zu achten. Nun, wir gehen davon aus, dass sie diese schwierige Phase auch gut geschafft haben. Nun kommt die nächste Phase, die ödipale Phase. Ödipus bekanntlich hat sich in seine Mutter verliebt, diese auch geheiratet. Die ödipale Phase ist mit 5 bis 6 Jahren. Die merken sie, plötzlich sagt das kleine Mädchen, wenn ich groß bin, werde ich meinen Papa heiraten. Wenn der kleine Bub sagt, wenn ich groß bin, werde ich meine Mama heiraten. Alle lochen immer und verdrängen es. Eine hervorragende Reaktion, denn hier geht's um kindliche Sexualität. Kindliche Sexualität, um das gleich zu definieren, ist unvergleichlich mit Erwachsenen. Es ist der Ort Vorgeschmack von Sexualität. Es hat mit der Sexualität des Erwachsenen ungefähr das Gleiche zu tun, wie ein wunderbares 7-gängiges 13-Hauben-Kochmenü mit sie gehen am Gasthaus vorbei und riechen gerade einmal, da drin wird gut gekocht. Kinder haben keine Sexualität, aber sie haben einen Vorgeschmack davon. Und in diesem Alter ist es sehr, sehr wichtig und die Kinder in diesem Alter masturbieren nebenbei, bemerkt auch ganz gewaltig, meistens, eine Sache, die die Eltern immer zu übersehen haben. Also das habt ihr nicht gesehen, das ist, gehört zu dem Kind, da sagen Eltern einfach prinzipiell gar nichts. Das ist jetzt relativ schwierig zu lösen, denn das kann das Kind selber nicht lösen. Der kleine Bub braucht den starken Vater. Er lernt nämlich plötzlich, hey, ich kann die Mama nicht heiraten, weil die ist ja schon mit dem Papa verheiratet und der Papa ist viel, viel stärker, aber er akzeptiert mich als seinen kleinen Gefährten. Die Paliphase schließt sich dadurch, dass plötzlich der kleine Bub sie am Papa dranhängt, die zwei basteln, irgendwas gehen miteinander spazieren, führen tolle Männergespräche, sind voll cool drauf. So wird im besten Sinne die ödipale Phase geregelt und dann ist einfach alles okay. Genau verkehrt rum bei Mädel, erkennt, den Papa wäre ich nicht erwischen, aus dem einfachen Grund, weil die Mama, die ist wirklich eine erotische Frau. Die kann ich mir niemals anlegen, die wird mich immer besiegen, die hat, das sind dann so witzige Aussagen, Mama, hast du aber einen großen, schönen Busen oder so irgendwas. Wird zur kleinen Freundin sozusagen mal und die führen dann so erste Frauengespräche miteinander, da gibt's dann den Kindergarten, die können dann wunderbar schon drüber reden, über die ersten Freundinnen und so weiter und so fort. Wir sehen, die ödipale Phase ist heutzutage natürlich nicht ganz so einfach zu lösen, aus dem einfachen Grund, weil wir ja alle geschieden sind. Ganz eine schwierige Geschichte. Für einen Buben, der bei seiner Mutter aufwächst, alleine bei seiner Mutter aufwächst, es ist jetzt nicht der Vater da, gegen den er so gerne unterliegen möchte in der ödipalen Phase, der hat ein Problem, der kann das erst lösen, das bleibt einfach jetzt mal ungelöst, in der Pubertät. Umgekehrter Fall ist ja sehr selten, der Vater ist Alleinerzieher, allerdings würde hier das Gleiche gelten. Was nun aber noch viel wichtiger ist, ist Folgendes, dies ist nun jene Phase, wo es zu sexuellen Übergriffen kommt. Personen, die selbst hochgradigste Schäden in der ödipalen Phase davongetragen haben, können nämlich nicht zwischen diesem kindlichen Vorgeschmack von Sexualität und erwachsener Sexualität unterscheiden. Dies sind diese furchtbaren, wahnsinnigen Kindesmissbraucher, die nachher sagen, dieses Kind wollte es ja. Die hat mich verführt. Das Allerwichtigste auf gut Deutsch ist, die gesamte Umwelt muss sexuell abgegrenzt dem Kind gegenüber sein. Das ist jene Phase, wo der Vater jetzt nicht wirklich immer locker durch die Wohnung rennen muss. Auch die Mutter muss nicht die Gesamtheit ihrer Reizwäsche wirklich dem kleinen Sohn präsentieren. Hier geht es um sexuelle Abgrenzung und dass eben die gleichgeschlechtliche Person da ist, dann passt es, löst sich von selber. Wenn es sich nun nicht löst, so kann es sich völlig problemlos lösen in der nächsten Phase, nämlich im Pubertären. Das Pubertäre hat eine unglaubliche Kraft. Das ist so die erste große Einschnitt, wo ein Rückblick möglich ist. Ein Rückblick in dem Sinne, dass im Pubertären eigentlich fast alle Störungen, die in den drei vorangegangenen Phasen aufgetreten sind, wiederum aufarbeitbar sind. Das Pubertäre handelt schlicht und ergreifend von der Selbsterkenntnis des Menschen als sexuelles Lebewesen. Wenn Pubertät wirklich gut funktioniert, dann ist der junge Mann stolz auf seinen Penis und die junge Dame stolz auf ihre Brüste und ihre Vagina. Ende. So einfach ist es. Jetzt hat es überhaupt nichts mit irgendwelchen schulischen Schwierigkeiten oder sonstigen Blödsinn zusammen. Pubertät ist purer Sex. Und da haben jetzt die Eltern nichts mehr damit zu tun, aus dem einfachen Grunde, hier ist das Entscheidende, die Peer Group. Die Peer Group ist die Gruppe der Gleichaltrigen, mit der man irgendwelche seelischen Aufgaben regeln und lösen kann. Ganz wichtig ist jetzt eigentlich nur, dass das Kind das Glück hat, eine gute Peer Group zu finden. Mädchen haben die Spezialtendenz, sich aus der Peer Group noch eine spezielle Person rauszusuchen, die berühmte beste Freundin. Und sehen Sie, das stimmt schon nicht, die Buben machen haargenau dasselbe. Was ich Ihnen damit jetzt zeigen wollte, ist, wie gefährdet Pubertät dadurch ist, dass man mit falschen Bildern hineingeht. Die Geschlechter sind völlig gleich, sie verarbeiten auch völlig gleich, sie empfinden den Eros und die Eltern sollten schlicht und ergreifend wegschauen, sonst gar nichts. Wenn sie sich bis jetzt als Eltern ordentlich verhalten haben, glaubt es, die regeln das in ihren gleichgeschlechtlichen Peergroups. Weiter geht's nun um die 21. Um die 21, das ist auch das klassische Alter, wo Menschen früher mal für volljährig erklärt wurden. Sie merken, wir kommen jetzt in die 7er Regel hinein. Alle 7 Jahre ein großer Unterschied. Mit 21 ist der Mensch selbstbewusst. Es ist ganz wichtig, denn mit 21, und das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der wenigen Leuten bekannt ist, leider, mit 21 können auch Psychotherapien beginnen. Echte Psychotherapien. Kinderpsychotherapien sind nur Hilfskonstrukte, das Kind so weit zu bringen, bis es 21 ist. Mit 21 kann man sagen, okay, ich habe ein Problem, ich suche mir eine Hilfe, ich bespreche Dinge. Hier sind auch die kindlichen Erinnerungen präsent und können durchgearbeitet werden. Wenn das gut funktioniert, haben wir nun mit 21 einen Erwachsenen vor uns und damit beginnt natürlich das große Thema der Vermehrung, des Aufbaus, des Weitergebens, des Selbstständigwerdens. Das Hauptproblem unserer Gesellschaft besteht darin, dass diese Phase heute so schwierig ist. Wir haben ganz viele Leute, die studieren, sich in absoluter Abhängigkeit von den Eltern befinden und damit auf einen kindlichen Status zurückgeworfen werden. Leider sehen wir zum Beispiel bei Studenten ab dem 21. bis 25. Lebensjahr eine unglaubliche Häufung von psychischen Zusammenbrüchen und Selbstmorden, weil die Situation einfach so entgegen der seelischen Wirklichkeit ist. Die sollten eigentlich Kinder kriegen, die sollten eigentlich selbstständig sein, aber in unserer Gesellschaft funktioniert das nicht. Unsere Ausbildungszeiten sind einfach endlos lang geworden und damit auch dieses Verbleiben im Kindlichen. Die nächste Phase mit 28, das ist jetzt der volle Erwachsene. Heute witzigerweise bei vielen Leuten oft der Studienabschluss. Mit 27, 28 wird heute das Studium abgeschlossen und bis dahin muss es nun wirklich sein, obwohl es nicht einfach ist. Man sagt, hat früher gesagt, bitte wenigstens bis 25 sollte man mit der Ausbildung wirklich fertig sein. Mit 28 baut man sich ein Haus, zieht in die Wohnung ein, heiratet, hat Kinder, beziehungsweise versorgt nun die komplexeren Bedürfnisse der Kinder. Wenn man mit 21 ein Kind gekriegt hat, sind die jetzt 7 Jahre alt. Das heißt, gehen zum ersten Mal selbst wieder aus der jungen Familie hinaus. Die Schule wird wichtiger als das Elternhaus. Die nächste Phase, und die ist ganz wenig bekannt, ist die zweite große Pubertät. Die Pubertät der 35-Jährigen. Wie bei der ersten Pubertät gilt hier nun wieder das Gleiche. Wieder die Chance, alle bisherigen Schädigungen relativ problemlos aufzuarbeiten. Man kann fast jeden seelischen Schaden, den ein Mensch erlitten hat, im Alter von 35 bis ein Stück über 40 problemlos aufarbeiten. Der große Gegenspieler jetzt wiederum in unserer Gesellschaft ist diese furchtbare Jugendkultur. Die dümmstmögliche Bemerkung, die es überhaupt gibt, ist, ich lasse mich jetzt scheiden, weil ich habe etwas versäumt. Das ist wirklich das dümmstmögliche. Kein Mensch hat irgendwas versäumt. Jeder Mensch hat jede Sekunde seines Lebens gelebt. Ende. Was anderes gibt's nicht. Punkt 2. Wenn du auch falsche Entscheidungen getroffen hast, du wusstest ja nicht, dass sie falsche Entscheidungen sind, du weißt erst jetzt, dass sie falsch waren, weil du diese Erfahrung gemacht hast, also war diese Entscheidung in Wirklichkeit ein Schmorn falsch, weil du sonst nicht diesen Lerneffekt gehabt hättest. Hier, und das kann ich sagen, weil ich bin in diesem Alter irgendwo drin, beziehungsweise blick gerade drauf zurück, teilt sich die Menschheit. Die moderne Menschheit teilt sich in dieser Phase. Die einen gehen zurück, versuchen wirklich allen Ernstes nochmal ganz jung zu sein. das sind diese pseudo-erotischen Frauen mit 35, die pausenlos herumtouren mit, meine Falten, nein, ich bin ja doch noch so jung und es passt mir noch der super Mini-Rock und schaut mich an, wie super sexy, hexy 16-Jährige ich in Wirklichkeit bin. Nur widerlich. Das sind dann die Männer, die dann plötzlich mit einer 21-jährigen Freundin daherkommen müssen. Also das ist nur noch arm, Leute. Das ist einfach nur arm. Hier geht es um Aufarbeitung. Hier kann unglaublich vieles geschehen. Hier geschehen die großen Heilungsgeschichten, das klassische Alter für die Psychotherapie-Ansatz. Und jetzt geht's nämlich hinein in die Welt, in die Universalität der Welt. Bislang war der Mensch konzentriert auf seine Familie beziehungsweise einen ganz engen Bereich herum der Arbeit, klassisch der Ernte- oder Jagdgruppe, und jetzt schaut er zum ersten Mal in die Welt hinaus und sagt, hey, es gibt ja viel, viel mehr. Ich bin ja nicht nur meiner Familie verpflichtet, Klammer, die Kinder sind oft hoffentlich alt genug, dass sie ihre eigene Peer Group haben, schon froh sind, wenn sie ein bisschen Ruhe von den Eltern haben. Zweiter Punkt, ich kann jetzt erkennen, ich lebe nicht nur für die Arbeit, muss ich auch nicht mehr, weil der unmittelbare Aufbau, der finanzielle Aufbau, unmittelbare Sicherung ist erledigt. Jetzt bemerke ich, dass ich der Welt verpflichtet bin, und das ist die große Herausforderung meines Alters ab 45, dem ganzen Universum verpflichtet zu sein, und damit beginnt jetzt die Grundlage des wirklichen Glaubens. Jetzt sind sie schockiert. Kinder verstehen viele Dinge des Glaubens, aber auf einer mythologischen Ebene. Erst der Mensch um die 45 weiß plötzlich darum, dass er der Welt verpflichtet ist und dass das sein eigentlicher Lebenssinn ist. Genauso wie wir uns nun aus unseren kleinen Familien, den kleinen Arbeitsbeziehungen hinaus bewegen und die Verpflichtung gegenüber der ganzen Welt leben, genauso sind wir in diesem Moment zum ersten Mal imstande, was das Universelle, das heißt das Göttliche, wirklich ist. Korrektur: Jeder Mensch hat in jeder Phase die Möglichkeit, vorherzuahnen, welche Chancen er in einer späteren Phase hat. Nun, in meinem Alter unterscheidet sich's wirklich. Wer jetzt noch blöd rumspielt und glaubt, sexy Hexi und 21-jährige Freundin und die Welt ist mir du wurscht, Hauptsache ich hab ein Geld, der altert. Und zwar schlagartig. Sie erkennen ab einem bestimmten Alter den Menschen, der seinen Lebenssinn erfüllt und trifft, die jeweiligen Aufgaben der Lebensphasen trifft, indem der gut ausschaut, ein gutes Gesicht hat. Die Falten sind gut. Die sind dann plötzlich das, was das Leben hineingeschrieben hat, und man ist stolz drauf. Und man sieht die anderen, wo das Gesicht einfach nicht passt. Natürlich geht es jetzt noch weiter ins Alter und ins hohe Alter hinein. Beide Dinge haben ganz besondere Fähigkeiten und Herausforderungen. Hier geht es vor allen Dingen im Alter dann um die Weisheit. Die Quintessenz des Lebens soll weitergegeben werden, im mindesten Fall an die Enkel oder Urenkel. Das große Problem ist, in unserer Gesellschaft werden Leute ab 50 ja bekanntlich gekündigt. Das heißt, unsere Gesellschaft versteht ja überhaupt nicht, dass die große, große Qualität zum Beispiel eines Mitarbeiters um 50 nicht darin besteht, dass der noch immer genauso viele E-Mails pro Tag schreibt wie der 21-Jährige, der das mit viel Spaß tut, sondern darin, dass der mit einem Geschäftskollegen das rechte Wort zur rechten Zeit spricht und so vertrauenswürdig ist, dass der Betrieb deshalb den Auftrag kriegt. Zum hohen Alter, meine Lieben, da werde ich einen eigenen Podcast machen, weil das eine ganz, ganz andere Geschichte ist. So, jetzt sind wir bald auf 35 Minuten, und wenn Sie mir noch immer zugehört haben, dann meinen herzlichen Dank. Und ja, so spannend ist das Leben. Alle 7 Jahre als Erwachsener etwas ganz, ganz, ganz anderes, und alle 7 Jahre als Erwachsener jemand anderer werden und doch immer der gleiche werden, nämlich genau der, den Gott geschaffen hat. Und vergessen Sie eines nie, meine Lieben. Gott hat sie geschaffen. Und alle Dinge, die Ihnen passieren, die passieren Ihnen aus einem guten Grund, damit Sie mehr Sie selbst werden. Einen gesegneten Abend, Ihr Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich.